Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns redest, wie du es zu allen Zeiten getan hast. Und so bitten wir dich, dass du es heute Morgen hier bei uns tust. Amen. Befreundet, das Verhältnis zwischen Vätern und Kindern, das kann ja mitunter sehr spannungsgeladen sein, vor allem zwischen Vätern und Söhnen. Da kommt ein Vater nach Hause und er rastet schon wieder aus, weil sein Sohn, das hat er inzwischen festgestellt, stinkend faul ist. Nicht nur in der Schule, auch zu Hause. Und da rastet der alte Herr aus und fängt an zu schreien und sagt, weißt du, was Abraham Lincoln in deinem Alter alles schon geschafft hat? Da sagt der Junge, nein, Papa, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, in deinem Alter war Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist spannungsgeladen. Und Jesus, der erzählt auch eine Geschichte, da geht es um einen Vater und seine Söhne. Aber dieser Vater ist mit uns als Vätern überhaupt nicht vergleichbar. Er versteht seine Söhne. Wir verstehen sie manchmal nicht, unsere Söhne. Aber hier ist es so in der Geschichte, die Jesus erzählt, dass die Söhne den Vater nicht verstehen. Und ich will das gleich sagen, bei dieser Geschichte, die Jesus hier erzählt, da ist Gott der Vater und die Söhne, das sind wir, du und ich. Auch wenn es hier um zwei Söhne geht, ist das gleich, ob du Männlein oder Weiblein, alt oder jung bist. Wir sind hier gemeint. Und wir müssen feststellen, die Jungen haben einen absolut genialen Vater, der ihnen eigentlich alles ermöglicht, was junge Leute so zum Leben brauchen. Erst die Pampers, später die Levis, erst das Dreirad, später das Auto mit vier Rädern, erst die Zuckertüte, dann die Lehrstelle. Die Jungen bekommen das natürlich nicht alles von ihrem alten Herrn einfach so hinterhergeschmissen, sondern der setzt auf gute, solide Erziehung. Da geht es nicht nur darum, setz dich gerade hin, grüß die Leute, fahr vorsichtig. Die Jungs, die mussten zu Hause richtig mit ran. Für die Familie, für das Unternehmen, die Ärmel hochkrempeln. Sie bekamen tragfähige Werte fürs Leben mit. Das wurde am Mittagstisch besprochen, also Worte wie Treue, Liebe, Fleiß, Mut und Achtung anderer Menschen, das waren keine Fremdworte für sie. Und die Jungen, die erlebten Liebe und Geborgenheit, der Vater hatte Zeit für sie, er hörte zu, wenn sie Probleme mit Freunden oder in der Schule hatten. Und plötzlich, das ist der bekanntere von den beiden Söhnen, da hakt es bei dem einen aus. Er zog von zu Hause aus, wollte seinen Spaß, landete ganz unten in der Gosse. Sein selbstgewählter Weg, der führte ins Verderben. Er wollte sein Leben ohne den Vater genießen. Und da fängt es an, dass die guten Gaben des Vaters sein Leben kaputt machen. Die Ordnungen des Vaters wollte er auch nicht. Der ist uns als der verlorene Sohn bekannt. Heute Morgen will ich mal die Kamera nicht auf diesen Jüngeren der beiden Brüder richten, sondern auf den Älteren. Der hatte keine Zeit, sich über ein Spaßleben überhaupt Gedanken zu machen. Der Ältere der beiden Brüder, der musste kalkulieren, der musste organisieren, der sitzt auf einem Karussell, das sich dreht. Und dieses Karussell, das heißt Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der hat so viel im Reich seines Vaters zu tun, der weiß nicht mal, wo ihm der Kopf steht. Und er weiß natürlich dann auch nicht mehr, wie es um sein Verhältnis zu Gott steht. Denn um das zu wissen, muss man den Kopf frei haben. Da musst du dir Zeit nehmen. Ich vermute, dass die meisten Leute den jüngeren Bruder sympathischer finden als den älteren. Warum? Sie meinen, der Ältere, das ist ein Schwächling. Der ist immer zu Hause geblieben. Heute trifft man zum Beispiel auf Menschen, die sich bitter ernst mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigen, die studieren die Philosophen und probieren Esoterik, diskutieren bis in die Nacht und sie kennen sogar die Angst, ins Leere zu stürzen. Manchmal möchten sie schon gerne Christen sein, sie sehnen sich nach Frieden im Herzen und nach Frieden mit Gott, wünschen sich einen festen Halt im Leben, aber den Weg nach Hause zu Gott, den verbieten sie sich, weil sie keine Schwächlinge sein wollen. Die sagen, die Geborgenheit beim Vater brauchen doch nur Weichlinge, Schattenparker und Frauenversteher. Also Leute, die das Leben fürchten, so denken sie. Und deshalb können manche den älteren der beiden Brüder nicht leiden, weil der so billig seinen Frieden beim Vater hat. Der ist nie ein Risiko eingegangen. Der hat nimmer auf Nummer sicher gemacht. So die Vorstellung. Nun, wer ist denn der ältere der Brüder überhaupt? Er kommt von der Arbeit und merkt, dass zu Hause eine riesengroße Party abgeht. Der Jüngere, der als Schweinehirte versucht hat, nun noch über die Runden zu kommen, kam zu Hause wieder angetrabt und der Vater hat ihn mit offenen Armen empfangen. Er hat gesagt, mein Sohn war tot, jetzt ist er wieder lebendig. Und das kann der Ältere nicht begreifen. Warum macht der alte Herr so ein Trara um diesen Tunichtsgut, der zurückgekommen ist, und jetzt wird dem zu Ehren auch noch ein Fest gefeiert? Da sagt sich der Große, der hatte doch gar keine andere Möglichkeit, als heimzukommen. Da konnte gar nicht anders. Ich habe gehört, unsere Großeltern, die haben noch ein Lied gesungen, da heißt es, wenn nach wild durchlebter Jugend langsam fängt das Altern an, ändert sich der Mensch zur Tugend, weil er nicht mehr anders kann. Der Große sagt, jetzt, wo die Sünde keinen Spaß mehr macht, da läuft er zu Gott und der Vater freut sich auch noch. So sieht von außen die Bekehrungsgeschichte des jüngeren Bruders aus, aus Sicht des Älteren. Weißt du, wer das nicht persönlich erfahren hat, wie die ganze Schuld und Belastung der Vergangenheit durchgestrichen wird, wird das Fest der Vergebung und die Freude überhaupt nicht mitfeiern können. Und wird es auch nicht begreifen. Der kann die Bekehrung nur als Kapitulation eines impotent gewordenen Zuhälters erkennen und mehr nicht. Und so sieht der Ältere das und so ist das, Freunde. Man kann eine Bekehrung, also die Wunder Gottes überhaupt, von außen nicht begreifen. Manche Wahrheiten kannst du nicht begreifen, wenn du sie selber nicht durchgemacht hast. Und weil der Ältere das nicht durchgemacht hat, deshalb versteht er die Party und die Freude des Vaters nicht. Außerdem ist das alles ungerecht, sagt er. Dieser Lump, der kommt direkt vom Schweinetrog und es gibt ein Fest und ich bin immer dabei gewesen, immer dabei geblieben und das hat kein Schwein zur Kenntnis genommen. Und das ist Verbitterung. In dieser kurzen Szene im Neuen Testament anhand dieses älteren der beiden Söhne wird uns vorgeführt, wie schnell ein Mensch in die Verbitterung reinrasseln kann. Manchen älteren Menschen ist die Verbitterung im Gesicht abzulesen und jungen Menschen muss man sagen, es gibt kein wirkliches Mittel, dass wir irgendwann doch vielleicht mal davon erwischt werden. Keiner kann sagen, ich bin ein Leben lang vor diesem Phänomen wirkungsvoll geschützt. Und wie ist es bei dem Daheimgebliebenen dazu gekommen? In einem einzigen Satz, da bricht es förmlich aus ihm heraus. Er sagt zum Vater, so viele Jahre diene ich dir und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Wir müssen ja erst mal feststellen, dieser Mann, der lebt mit heimlichen Wünschen. Und jetzt im Gespräch kommt es plötzlich raus. Er ist damit nicht fertig geworden, dass seine heimlichen Wünsche unerfüllt geblieben sind. Jahrelang gelingt es, die unerfüllten Wünsche liegen zu lassen, beiseite zu legen, zu unterdrücken. Und plötzlich kannst du nicht mehr damit leben. Und die angestaute Unzufriedenheit bricht auf wie eine Eiterblase und das Leben wird bitter. Ein Pfarrer, der berichtete, er hatte eine ältere Dame zu besuchen, da war der Mann gestorben, es war eine Bäuerin. Und er berichtete, dass er eine absolut verbitterte Frau vorfand. Und sie beschwerte sich über ihren verstorbenen Mann. Und sie sagte dann über ihren Mann, wenn er nur einmal gesagt hätte, komm, wir spannen an, später wir setzen uns ins Auto und fahren in die Stadt und du kaufst dir mal was Schönes. Wenn er es nur ein einziges Mal gesagt hätte. Und da fragte der Pfarrer diese Frau zurück, und haben Sie es ihm denn gesagt, dass Sie sich das wünschen? Das sagte sie, nein. So geht das häufig in unseren Beziehungskisten. Wir leben mit verschränkten Armen innerlich natürlich, Nun rate mal, was ich brauche, um glücklich zu sein. Und wehe, der andere errät es nicht. Und wehe, der errät es nicht. Liebe Freunde, Verdrängung der Wünsche rettet nicht vor Verbitterung. Verdrängte Wünsche, die stehen wieder auf wie niedergetretenes Unkraut. Das Gleiche hier gilt auch für den Gehorsam. Auch das Leben nach den Geboten des Vaters, nach seinen Ordnungen, kann er nicht als Bewahrung vor dem Bösen erkennen. Er sagt, und habe deine Gebote immer gehalten. Er hätte doch spätestens beim ersten Klassentreffen mitbekommen müssen, vor was ihm diese Gebote im Leben alles bewahrt haben. Mir ging es jedenfalls beim ersten Klassentreffen so, dass ich dankbar wurde, und das ist mal Richtung der jungen Leute heute Morgen hier gesagt, je eher ihr mit Jesus lebt, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr vor vielen Umwegen im Leben bewahrt werdet. Das durfte ich beim Klassentreffen erleben, weil ich mein Leben nach den Geboten Gottes ausgerichtet hatte. Und wie war ich dann dankbar nach Hause gefahren? Aber das kann der junge Mann ja nicht erleben. Er kann es nicht mal denken. Wem hat es denn geholfen? Wovor hat es ihm bewahrt? Hat er nicht gemerkt, dass die Gebote ihm das Leben in Freiheit eigentlich erst möglich gemacht haben? Und nun, da greift er zu einer Methode. Wenn wir zu dieser Methode greifen, dann rasseln wir unter Garantie in die Verbitterung rein. Ich nenne sie mal die Bock-Mast-Kalb-Methode. Er vergleicht zwischen seinen eigenen bescheidenen Wünschen und der übertriebenen Großzügigkeit des Vaters. Ich hätte mir nur einen Bock gewünscht. Aber für den, da holst du das Mastkalb aus dem Stall, was dort geparkt ist, falls vielleicht mal ein Minister zu Besuch kommt. Die Bock-Mastkalb-Methode, die funktioniert immer. Du musst nur konzentriert genug darauf achten, ich bin weniger bedacht als andere, ich bin weniger geliebt als andere, ich bin weniger anerkannt, weniger erfolgreich als andere, mit zunehmendem Alter kommt dann weniger gesund, manche sagen, ich bin weniger begabt als andere oder weniger reich als andere. Und wer konzentriert genug darauf achtet, holt sich die Verbitterung ins Leben. Und so sehen wir das an dieser Szene im Neuen Testament, wie der ältere der beiden Söhne sich die Verbitterung ins Herz holt. Und alle diese Vergleiche, die können zum Vorwurf auch gegen Gott werden. Wir wissen, diese Vergleicherei, die gibt es in unseren Familien, auch in christlichen Gemeinden, in allen Beziehungen können die sich abspielen, aber sie können am Schluss zum Vorwurf gegen Gott werden. Und der Ureinwohner der Kirchengemeinde, der Hüter und wandelnde Repräsentant der Traditionen, der kommt sich vor wie einer, der auf der Schattenseite des Lebens geparkt hat. Bei einer Evangelisationsveranstaltung kann er nicht vorn stehen und eine atemberaubende Bekehrungsgeschichte zum Besten geben. Nein, er sitzt in seiner Bankreihe und denkt sich heimlich, hätte ich doch auch im Leben mal so richtig die Sau rausgelassen, dann könnte ich auch mal was erzählen, wie sich bei mir eine Wende vollzogen hat und ich könnte auch mal vorn stehen, es würde sich auch mal alles um mich drehen. Liebe Freunde, interessant ist, wie der Vater hier reagiert. So wie er damals auf den Kleinen seiner Söhne nicht rumgehackt hat, als der das Erbe wollte, so giftet er jetzt auch den Großen nicht an. Der Vater hätte können sagen, also du bist ein Spießer, du bist ein Neidhammel, dir fehlt nur das Temperament, du bist ja viel zu brav. Hat er nicht gesagt. Der Vater stellt den Pharisäer, der mit bitterem Ernst die Bibel liest und der betet und die Gebote hält, nicht in die Ecke. Nein, der Vater sagt, dass er die Treue und den Fleiß zur Kenntnis genommen hat. Du bist alle Zeit bei mir, hat er gesagt. Also müssen wir feststellen, Gott sieht immer ins Herz. Wenn wir bei der Bekehrung des Jüngeren, des verlorenen Sohnes, nur eine billige Kapitulation sehen, da sieht Gott immer die Heimkehr einer kaputten und verunglückten Seele, die endlich wieder in Ordnung kommt. Und wenn wir in der Treue und dem Fleiß des älteren Bruders einen Spießer erkennen, dem die Bravheit aus allen Knopflöchern tropft, dann sieht Gott mehr. Er sieht das Herz eines Menschen, der sich auf Gott verlässt, wie ein Kind seinem Vater vertraut. So groß ist das Herz des Vaters, dass so unterschiedliche Menschen da drin Platz haben. Die Liebe Gottes umfasst sozusagen die gesamte Bandbreite von menschlichen Möglichkeiten und auch von unseren menschlichen Unmöglichkeiten. Jeder mit seinen Grenzen, mit seinen spinnischen Ideen, mit verkorksten Beziehungen, mit deiner Schüchternheit oder was du vielleicht auch noch auffahren könntest, du hast Platz in dem Herzen Gottes. Die Liebe des Vaters im Himmel, die stellt nämlich die Liebe des besten Familienvaters hier auf Erden noch in den Schatten. Eigentlich muss man ja sagen, dass das Leben in der Nähe des Vaters die Erfüllung sein müsste. Da vegetiert man doch nicht einfach so stumpfsinnig dahin. Das Leben, das hat doch eine wirkliche Richtung, es hat ein Ziel. Auch bei diesem Älteren der Brüder müssen wir feststellen, der Typ hat nie ein Fest gefeiert, keine wirkliche Freude erlebt. Sein Leben bestand nur aus Langeweile, aber die Langeweile war wenigstens seriös. Also irgendetwas muss doch im Leben des Älteren nun nicht in Ordnung gewesen sein, oder? Es gibt Christen, die im Glauben nie richtig froh werden. Es gibt Christen, denen kommt das Leben mit Gott immer etwas altbacken vor. Und manchmal sehnen sie sich weit weg vom Vater, um wenigstens etwas zu erleben. Und wenn diese Christen den älteren Bruder anschauen, dann haben sie den Eindruck, sie gucken in ein Spiegelbild. Woher kommt diese Langeweile? Der ältere Bruder lebte von Kindheit an jeden Tag in der Nähe des Vaters. Er ist behütet aufgewachsen, er hatte alles, was er braucht und er liebte seinen Vater. Das ist ihm aber alles selbstverständlich geworden. Es wäre schon komisch gewesen, wenn er an der Bürotür des Vaters mal angeklopft hätte, hätte sich vor seinem Vater aufgebaut und hätte gesagt, also Vater, ich muss mal mit dir reden, ich schätze das so sehr, dass ich in dieser unsicheren Zeit bei dir alles habe, was ich zum Leben brauche. Ich habe dich aber heute besonders lieb. Über die Selbstverständlichkeiten, die ihm so nah sind wie die Luft, denkt er nicht nach. Und wer nicht nachdenkt, der dankt dann auch nicht mehr dafür. Das ist wie bei manchen Ehepaaren, die sich nicht mehr sagen, ich liebe dich. Man hat sich gefährlich aneinander gewöhnt. Und erst wenn der andere verreist ist, oder erst dann, wenn man vielleicht verwitwet ist, merkt man, was man am anderen hatte. Und so ungefähr ist die Beziehung des älteren Sohnes zum Vater. Und so ist das Verhältnis mancher Christen zu Gott. Man hat sich gefährlich daran gewöhnt, dass er uns liebt, dass er vergibt. Sie haben als Kinder von der Vergebung gehört. Sie haben in der Sonntagsschule die Kreuzigung gemalt. Sie haben von der Vergebung und vom Kreuz eher etwas gehört, als sie die Sünde in ihrem Leben gespürt haben. Sie kannten die wichtigsten Jesus-Geschichten, aber die Schuld im Leben hatten sie noch nicht erkannt, die vergeben werden muss. Und deshalb hatten sie sich sehr an das Kreuz und an die Vergebung gewöhnt, das ist selbstverständlich geworden. Wem aber die Vergebung der Schuld selbstverständlich wird, der macht den Gott der Liebe zu einem lieben Gott, den es nicht gibt. Der immer zu allem lächelt, die Vergebung wird zur billigen Gnade. Man meint, am Himmelstor kann ich mir meinen Schädel nicht einrennen, denn für mich hat es gefährlichst, immer offen zu stehen. Wisst ihr, das große Wunder der Vergebung ist dann eine Lappalie. Dein Glaube kann verkümmern, wenn du vergisst, dass das Kreuz und die Vergebung ein Wunder sind, ein unverdientes Geschenk. Und dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir beten dürfen, lieber Vater. Denn das hat Jesus am Kreuz ja überhaupt erst möglich gemacht. Du musst nicht erst wie der junge Bruder drauf zugelebt haben, um heimzukommen, um umzukehren. Auch der Ältere, der alles ganz genau kennt, der zur Konfirmation gesagt hat, ja mit Gottes Hilfe, bei dem die Bibel nicht im Regal verstaubt ist, auch der muss jetzt den Weg nach Hause antreten. Ich frage mich, wie soll ein Christ, dem der Glaube an Gott altbacken vorkommt, andere Menschen zu diesem genialen Vater einladen. Wenn dein Kopf begriffen hat, dass du gerettet bist, dann solltest du diese Information schleunigst an dein Herz weitergeben, an die Schaltzentrale unseres Lebens, dort, wo das Leben gesteuert wird. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann lass den Vater an deinem Herzen arbeiten. Fang doch wieder an, Gott zu danken, dass du überhaupt mit ihm reden darfst. Danke ihm, dass du alle Lasten deines Lebens vor ihm ablegen darfst. Und wenn du dann deine Seele gesund gedankt hast, dann denk bitte darüber nach, wie arm doch die Menschen dran sind, die diesen genialen Vater nicht kennen. Die die Leere und die Sinnlosigkeit im Leben versuchen, mit Tausenden von Klimmzügen wieder wegzubekommen. Aber sie können die Leere nicht ausfüllen. Und dann schau bitte auf diese Menschen, die noch auf der Suche sind, nicht von oben herab runter, wie der ältere Bruder auf seinen jüngeren Bruder, sondern sieh diese Menschen an, wie Gott sie ansieht. Es tut ihm weh, wie sie in die Irre gehen. Das Schlimmste, was uns Christen passieren kann, ist, dass dieses Wunder, was Jesus möglich gemacht hat, zur selbstverständlichsten Sache der Welt wird. Und nur wer dafür jeden Tag danken kann, behält auch das Wunder der Liebe Gottes in seinem Leben. Und wer dieses Wunder in seinen Gedanken hat, bei dem bleibt dann auch der Glaube frisch. Und so beginnt der Ausbruch, der Aufbruch aus der Verbitterung. Und diesen Ausweg bietet der Vater seinem großen Sohn jetzt an. Er sagt, mein Sohn, im griechischen Text steht hier ein viel zärtlicherer Begriff, mein Kind. Der erste Schritt aus der Verbitterung ist, dass ich mir bewusst mache, ich bin ein Kind Gottes. Bei ihm kommt niemand zu kurz. Jesus hat für jeden zu 100% am Kreuz sein Leben gegeben. Und Jesus befreit dich dann, wenn du bei ihm in die Schule gehst, vom ständigen Vergleichen müssen. Du brauchst dann nicht mehr danach zu schielen, was andere haben und andere genießen. Als Kind Gottes musst du nicht mehr nach rechts und links schauen. Du schaust nur auf Jesus und seine Sache und dann schenkt er dir alles, was dich am Leben erhält. Und wenn das eines Tages zu Ende geht, was dich am Leben erhält, gibt er dir alles, was du zum Sterben brauchst. Und deshalb kannst du dann anderen Menschen ihr Recht, ihre Freiheit, ihren Besitz, ihr Geld und den von Gott geschenkten Lebensraum gönnen. Und dann lenkt Jesus deinen Blick auf das, was Gott dir jeden Tag schenkt. Du sollst ein dankbares Herz bekommen. Dankbarkeit ist ja das wirksamste Gegenmittel gegen Verbitterung. Dann wirst du hellhörig für die tausend guten Dinge, die Gott jeden Tag in unser Leben hineinlegt. Dann kannst du beten, Herr, ich habe es satt, mir ständig den Hals zu verdrehen und jedem Trugbild nachzugaffen. Ich drehe meinen Hals nicht mehr um, ich gönne meinem Nacken jetzt Ruhe. Das Glück ist ein Maßanzug, unglücklich sind die Menschen, die den Maßanzug eines anderen tragen wollen. Das Zweite, was er ihm anbietet, aus der Sackgasse raus, der Verbitterung, dass er Gemeinschaft suchen soll. Der Vater geht nicht nur dem Jüngeren entgegen, er kommt auch seinem älteren Sohn entgegen und sagt, du bist alle Zeit bei mir. Bei wem die Verbitterung einziehen will, der braucht ganz neu die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Christen. Die Erfahrung lehrt, dass verbitterte Menschen gerade die Gemeinschaft meiden. Es fehlt bald das persönliche Gebet, dann gibt es keinen Gottesdienstbesuch mehr, es wird nicht mehr gesungen, der ganze fromme Laden geht einem einfach nur noch auf die Nerven. Aber wer dann die Gemeinschaft mit Gott und den Mitchristen sucht, der wird merken, dass der Verbitterung bald die Luft wegbleibt. Und dann gilt nämlich das, was der Vater sagt, du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein. Eins fällt mir aber am Schluss bei dem Älteren noch auf. Er richtet seinen jüngeren Bruder. Er wollte bestimmt seinen Bruder nicht wieder wegschicken, das tut man als Christ ja nicht. Das gehört ja zum frommen Betrieb dazu, dass man Chaoten und Zuhälter, Faschisten und Kommunisten aufnimmt, wenn sie es denn wollen. Aber der Ältere, er distanziert sich von seinem jüngeren Bruder. Er sagt, und ich sehe schon den ausgestreckten Zeigefinger, dieser dein Sohn, dieser dein Sohn. Und dann sagt er noch, ich war immer bei dir und merkt gar nicht, dass er sich von Gott entfernt hat. Er entfernt sich vom Vater, obwohl er bei ihm wohnen geblieben ist, obwohl er die Bibel liest und in der Kirchenbank sitzt. denn sein Herz, das schlägt anders als das Herz des Vaters. Er freut sich nicht über den Heimkehrer. Daran kann man erkennen, dass sein Herz anders schlägt. Der Ältere regt sich über die verlorenen Sachen auf. Dem Vater geht es aber nicht um die verlorenen Sachen, ihm geht es um den verlorenen Sohn. Du musst wissen, wer sich von dieser Freude ausschließt, der macht nämlich dann das, was der Vater sagt, für sich selber ungültig. Und was hat er gesagt? Was meine ist, das ist auch dein. Man kann also, während man im Gottesdienst singt, dennoch am Schweinetrog sitzen. Du kannst selbst Gemeindeleiter sein und weit weg vom Vaterherzen Gottes. Und damit das nicht so bleibt, läuft eben der Vater nicht nur dem Jüngeren, sondern auch dem älteren Sohn entgegen. Wie der Ältere sich entschieden hat, das hat Jesus nicht erzählt. Hier wird die Geschichte abrupt abgebrochen. Der Ausgang der Geschichte ist offen. Ich weiß nicht, wie er sich entschieden hat, aber eins weiß ich ganz genau. Du und ich, wir schreiben diese Geschichte fertig und jeder mit seinem eigenen Leben. Amen.